Wir fangen an.
Mein Name ist Martin Dulich und das ist der Nachdenken über Podcast.
Ich freue mich sehr, darüber mit einem besonderen Gast zu reden. Vor mir sitzt Harald Krasnitzer. Hallo Harald.
Danke für die Einladung, Martin.
Du bist Schauspieler mit vielen Rollen, am bekanntesten wohl die Tatort-Reihe seit 20 Jahren. Der Wiener Tatortkommissar alias Moritz Eisner zusammen mit Adele Neuhauser alias Bibi Fellner. Du stammst aus Österreich, dein Vater war Schlosser, deine Mutter arbeitete in einer Süßwarenfabrik. Und du bist ein sehr politischer Mensch. Ich habe in einem Interview gelesen, da sagte der Journalist, das Interview mit Ihnen ohne das Thema Politik zu führen ist schier unmöglich. Ja, ich habe mir heute vorgenommen, mit dir über die großen Dinge zu reden, weil ich weiß, du hast hier viel zu sagen. Und ich freue mich schon selbst, dir heute zuzuhören.
Ja, jetzt sitzen hier zwei Sozialdemokraten. Wo kommst du her? Jetzt meine ich das nicht im herkömmlichen Sinne, sondern warum bist du das, was du bist? Was hat dich geprägt?
Ach, die Prägung, die hat schon sehr mit meinen Eltern zu tun, glaube ich. Oder mit dem Wissen darum, was das bedeutet, in so einer Situation zu leben. Als Kind einer Arbeiterfamilie zu spüren, wenn der Vater am Abend nach Hause kommt und nach Schweiß riecht und voller Staub und Dreck ist, weil er in einer Zementfabrik gearbeitet hat. Das Wissen, dass die Mutter in der Früh oder am Abend sich fünf in die sogenannte Schicht gegangen ist und dann am Abend um 10:30 von der Nachtschicht zurückgekommen ist und wir Kinder eigentlich erst zu diesem Zeitpunkt tatsächlich eingeschlafen sind, weil dann die Gewissheit war, dass wieder alle im Haus sind. Das Wissen, dass es Sommer gab, wo andere Kinder in der Nachbarschaft Eis gegessen haben und bei uns gab es halt dann nur die Wassermelone, weil das auch den Durst löscht und wenn man es lang genug in den Kühlschrank gibt, dann kostet es weniger Geld. Und das Wissen darum, dass Urlaube sozusagen nicht jedes Jahr, sondern manchmal jedes zweite und manchmal auch jedes dritte Jahr erst möglich waren. Und dass es halt, wie so oft bei solchen Familien, auch immer wieder zu Situationen kam, dass man in den letzten Tagen des Monats gemerkt hat, dass sich der Speiseplan geändert hat. Dass dann Dinge auf den Tisch kamen, die entweder von Resten oder sozusagen von den mühsamen kleinen Dingen, die noch da waren, zusammen gekocht wurden. Das hat geschmeckt, das war gut, das hat uns satt gemacht, es hat uns nie hungern lassen, aber du hast gemerkt, es verändert sich etwas. Und es war natürlich klar, dass bei vielen Kindern, mit denen ich in die Schule gegangen bin, oft Dinge auf dem Tisch standen oder auch im Kinderzimmer waren, die bei uns nicht waren. Ja? Oder auch Kleidung und viele andere Dinge. Und das hat natürlich geprägt. Das prägt sozusagen im Habitus, das prägt ein Verhalten und es prägt auch einen Blick auf die Welt. Warum ist das so? Und ist das richtig so? Oder gibt es da etwas, was das verändern könnte? Und da kommst du natürlich zwangsläufig in dem Fall sozusagen irgendwann mal in die Berührung mit der sozialen Frage. Und zu meiner Zeit, das war in den sozusagen Mitte der 60er, 70er Jahre dann, als da langsam dieses, oder Ende der 60er, Anfang der 70er, in die 70er hinein, kam dann langsam so das Bewusstsein, sich damit auseinanderzusetzen. Da war halt dann sozusagen eine Partei, und das war die Sozialdemokratie, die diese Frage zu diesem Zeitpunkt in einer Art und Weise beantworten konnte und mit einer Idee beantworten konnte, die ich sehr spannend und die ich richtig fand und die in mir eine Resonanz ausgelöst hat, wo ich gesagt habe, das stimmt, das ist der richtige Weg. Also wie der Bruno Kreisky das mal genannt hat, das Durchfluten aller Bereiche einer Gesellschaft mit der sozialen Demokratie war etwas, was mich unglaublich fasziniert hat und wo man gemerkt hat, allein schon durch die Schulreformen oder auch durch die Durchlässigkeit, dass Arbeiterkinder plötzlich studieren konnten und nicht Studiengebühren zahlen mussten, dass das etwas war, das unsere Welt verändert hat und verbessert hat und plötzlich auch etwas übrig blieb, sodass dann eines Tages tatsächlich auch ein Auto vor der Tür stand und wir so etwas wie unter Anführungszeichen ein normales Leben führen konnten oder sagen wir mal ein sorgloses Leben führen konnten. Und das war mir schon viel wert, oder allein nur die Tatsache, dass ich dann in eine Welt hineingeraten bin, die sich ja massiv verändert hat und dass ich plötzlich die Möglichkeit hatte, das zu werden, was ich mir erträumt habe und dass ich heute Schauspieler sein darf. Das ist eine Möglichkeit, die durchaus auch über die Sozialdemokratie und über das Bewusstsein, dass du dir etwas zutrauen kannst, dass du wachsen kannst, dass du über dich hinaus wachsen kannst, wenn du die Chance bekommst. Das finde ich einfach nach wie vor eine der grundlegenden guten Ideen der Sozialdemokratie.
Bei mir war der Weg etwas anders, weil ich aus einem sehr kirchlichen Elternhaus kam oder komme und wir jetzt ja, zu Hause immer Deutschlandfunk gehört haben und auch politisch diskutiert haben. Aber uns hat das vor allem eher geprägt, dass wir waren nicht in der FDJ, wir waren nicht bei den Pionieren und dementsprechend war unsere Biografie vorgeprägt. Wir durften also nicht studieren. Meine älteren Brüder hatten das alles schon erlebt, trotz guter Leistungen in der Schule. Und da habe ich auch als Steppke dann schon gewusst, okay, mir steht dann was Ähnliches bevor. Aber so die Diskussionen, die wir zu Hause hatten, die waren immer sehr politisch, aber durch das Hören des Radios immer auch sehr sozialdemokratisch. Das heißt, man hat ja gemerkt, wenn die Eltern über die Sozialdemokratie gesprochen hat, über Wehner, über Schmidt oder Brandt, dass sie darüber anders gesprochen haben wie über Kohl und andere. Und da hat man schon etwas so mitbekommen. Und das Thema Gerechtigkeit spielte bei uns zu Hause immer eine große Rolle. Und da ist ja auch erstmal egal, ob man es Nächstenliebe oder Solidarität nennt. Also dieses Grundgefühl haben wir auch als Kinder mitbekommen. Und dann war eben 1989 das ja wohl entscheidende Jahr, wo ich schon im ganzen Jahr spürbar war, das, was in der Luft liegt. Und es begann ja mit den Kommunalwahlen. Mein Vater ist zum Beispiel mit zur Kommunalwahl gegangen zum Auszählen und hat also dann auf Butterbrotpapier aufgeschrieben die Warenzahlen, die er vom Ablesen oder vom Auszählen mitgebracht hat und als dann am nächsten Tag in der Zeitung ein komplett anderes Wahlergebnis stand. Wir schwarz auf weiß auf einmal den Betrug hatten. Und das habe ich dann auch, da war ich 15 Jahre alt, mitbekommen, dass hier gerade was passiert. Und dann war der Sommer und mein ältester Bruder ist nach Ungarn in den Urlaub gefahren und die große Diskussion zu Hause, kommt der wieder? Weil natürlich genau in dieser Phase die Grenzen aufgingen, zumindest zwischen Ungarn und Österreich. Und er kam wieder und er hatte sich auch sofort engagiert und war in Dresden bei einer Demonstration und wurde zugeführt, wie es ja im Polizeijargon hieß, und ins gelbe Elend nach Bautzen verbracht. Und das war für mich so der Moment, wo ich auch als 15-Jähriger verstanden habe, jetzt geht's um etwas. Meine Eltern haben immer gesagt, Schule ist wichtig. Die wollten eher mich schützen. Ja, aber das war so der Moment, wo die ganze Familie politisiert war. Und ich eben auch als 15-Jähriger dann gesagt habe, ich engagiere mich. Und als dann zwei Studierende mich gefragt haben, ob ich eine Jugendorganisation der damals gegründeten SDP mit aufbauen will, war ich sofort Feuer und Flamme und habe also die Jungen Sozialdemokraten mitgegründet. Und ich glaube, das war so eine Geschichte von, dass Gerechtigkeit eine Grundfrage bei uns zu Hause war. Diese Art und Weise, wie wir über Politik zu Hause diskutiert haben und dieses konkrete Erleben 89, die mich da zur Sozialdemokratie geführt hat. Und dazu kam bei mir noch sozusagen das private Ereignis, dass ich damals Vater geworden bin. Ich bin sehr zeitig Vater geworden mit 16 Jahren. Und dort hat man auf einmal Verantwortung übernehmen müssen. Und so bin ich da irgendwie in die Politik hineingekommen, so mit diesem Verantwortungsgefühl, du musst was machen, du musst dich um deine anderen, um deine Nächsten mitkümmern. Und das ist so meine sozialdemokratische Geschichte, wie ich dazugekommen bin, die mich bis heute prägt, weil es geht schon um Verantwortung füreinander. Und das ist auch das Spannende jetzt bei deiner Biografie, weil du erzählst das ja aus diesem familiären Hintergrund. Daraus erweckt sich aber noch nicht, dass man aktiv wird, sozusagen Verantwortung übernimmt. Also wo war für dich der Punkt, wo du sagst, da muss man sich auch politisch nicht nur äußern, sondern auch engagieren? Gab es so einen Auslösungsmoment bei dir?
Auch den gab es immer wieder, aber er hat im Wesentlichen damit zu tun, dass da ein Bewusstsein gibt, dass man einen Zustand, den man sozusagen, der sich verändert, ja, den musst du ja erhalten. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und Solidarität ist ja so einer dieser ganz wesentlichen Punkte in der Sozialdemokratie. Und das ist ja nun keine Einbahnstraße. Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, okay, jetzt sind wir mal kurzfristig solidarisch, verändern die Situation und danach bedanken wir uns alle für irgendein Geschenk, das wir bekommen haben und gehen wieder nach Hause. Das hat schon etwas damit zu tun, dass du dein Bewusstsein veränderst dahingehend, dass du sagst, ich bin ja ein Teil dieser Gruppe. die Gerechtigkeit will. Ich bin ein Teil dieser Gruppe, die eine Veränderung will oder die in irgendeiner Form auch für andere verantwortlich ist. Und derjenige, der dann sozusagen aus dieser Gruppe das Geschenk bekommt, dass er so wie ich tatsächlich eine in einer gewissen Form eine Karriere machen darf, der ist natürlich dann umso mehr gefragt, dass er solidarisch ist, weil es da ja noch viele gibt, die nach wie vor in Umständen leben, die ich bis heute nicht gerecht empfinde. Ja, ich finde, dass nach wie vor die Verteilungsfrage und die Frage der sozialen Gerechtigkeit einer der zentralen Fragen unserer Gesellschaften sind und mache nach wie vor das, was ich kann oder versuche, mich einzubringen oder in irgendeiner Form hier zumindest nicht den Mund zu halten oder solidarisch zu sein. Und das ist mir schon sehr wichtig, weil ich ja weiß, wie es diesen Menschen geht. Ja? Und das finde ich faszinierend und das ist auch der ausschlaggebende Grund, warum ich gesagt habe, ich muss mich engagieren. Weil ich glaube nicht, dass du die Welt veränderst, indem du sozusagen dich zurücklegst. Und ich glaube auch nicht, dass du die Welt verbesserst, indem du sie kleinredest oder kaputtredest oder sie quasi mit Hass überziehst oder mit negativen Gefühlen oder mit Gejammer. Ich glaube, du veränderst sie, wenn du das Bewusstsein hast, dass du eine Gruppe von Menschen hast, die die Möglichkeit haben, gemeinsam etwas zum Besseren zu verändern und dann tatsächlich es umzusetzen. Ich finde, dass das so die Sachen sind, die mich eigentlich immer sehr bewegt und auch sehr berührt haben. Es gibt so einen Satz, der von Walter Jens geprägt ist und der mich sehr beeinflusst hat später. Der hat das in drei Fragen umgesetzt. Ja. Wie funktioniert das mit der Sozialdemokratie? Und der hat drei Fragen, die sind sozusagen für mich so entscheidend. Wie verwandeln sich Träume in Begehren? Wie verwandelt sich Begehren in Wünschen? Und wie gelangt das Streben nach Glück, ohne dessen kein Jammertag ertragbar wäre, zu der Entschlossenheit, eine gewaltige Veränderung zu wagen? Und das sind so Grundgeschichten, ja, die ich so spannend finde, weil ich glaube, du kannst tagtäglich daran arbeiten, die Welt zu verbessern und sie gerechter zu machen. Und ich habe eine total spannende Erfahrung gemacht, vor kurzem, erst vor wenigen Monaten, mit einem älteren Sozialdemokraten, der quasi tatsächlich noch aus dieser ganz alten solidarischen Linie kommt, ja, und der erstaunlicherweise in Österreich aus der Bauernschaft kam, das jetzt nicht das typische Feld für die Sozialdemokratie ist, aber der hat mir erzählt von einem Erlebnis, warum er zur Sozialdemokratie gegangen ist. Dass nämlich seine Jungbauern damals in den 60er, 70er Jahren alle aus Äthiopien zurückkamen und aus Kenia und aus all diesen sozusagen unter Anführungszeichen Entwicklungsländern und dort gesehen habe, wie es den Bauern dort ging. Die waren alle dort, um sozusagen so quasi auf Landhilfe mit denen zu kooperieren und zu gucken, wie man denen helfen kann. Und die kamen völlig erschüttert zurück, weil sie gesagt haben, sag mal, da stimmt es ja hinten und vorne nicht. Wenn wir hier eine Überproduktion machen und den Markt zuschütten, können die da unten ja nicht überleben, weil die müssen dann unsere Produkte kaufen und die können nicht reüssieren. In den 70er Jahren. Und waren also total erschüttert von ihren Erlebnissen und warum diese Bauern nicht zu Potte kommen, obwohl sie bestes Land zur Verfügung hatten. Und dieser eine junge Bauer ist dann hergegangen und ist dann sozusagen zu seinen Verbänden und hat immer gesagt, da müssen wir was ändern, weil das stimmt ja dann überhaupt nicht, weil wenn ich mehr produziere, kriege ich ja weniger Geld raus, also es hat keine Deckungsgleichheit und irgendwas stimmt dann nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, sie haben ihn dann irgendwann, weil er zu mühsam wurde, weil er immer wieder dieselben Fragen gestellt hat und immer wieder auf diesen einen Punkt der Gerechtigkeit, der Verteilungsgerechtigkeit und der Solidarität mit den Bauern in Äthiopien zu sprechen kam, haben sie ihn einfach rausgeschmissen. Und das war dann der Grund, wo er gesagt hat, bei den Sozialdemokraten habe ich plötzlich eine Resonanz gefunden. Dort war das Bewusstsein da, dass man dagegen was machen muss. Und das war für mich so berührend, dass das sozusagen ja nicht etwas ist, was wir auf dieser Kugel, die es ja leider, oder sagen wir vielleicht auch Gott sei Dank, oder wie immer wir es betrachten wollen, nur einmal gibt. Und dass wir uns ja nicht loslösen können davon, dass wir, wenn wir hier leben, gleichzeitig auf derselben Kugel leben. Und alles, was wir hier tun, hat in irgendeiner Form eine Auswirkung auf woanders. Und alles, wo wer anders etwas tut, hat das Auswirkungen auf uns. Und das ist ja nun gerade, was wir sehr stark erleben, dass wir sozusagen alle zentralen Fragen, die uns umgeben, eigentlich nur mehr gemeinsam auf dieser Welt entscheiden können. Die kannst du nicht mehr in Dresden, nicht mehr in Wien, nicht mehr in Hamburg, nicht mehr in Paris oder nicht mehr in London entscheiden, sondern wir können sie nur gemeinsam entscheiden. Wir können aber vor Ort viel machen, dass das funktioniert.
Die spannende Frage ist ja nur, wie überzeugst du Leute davon? Ich habe jetzt vor kurzem wieder mit einem an meinem Küchentisch gesessen mit Leuten, die diskutiert haben mit mir über die Frage, ob ihnen Recht zugeteilt wird, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Und auf die Diskussion hin, dass wir doch Verantwortung fürs große Ganze haben, sagten sie, naja, aber erstmal muss der mir helfen. Also dieses Bewusstsein, alles hängt mit allem zusammen und wir tragen Verantwortung füreinander, wird ja zum Teil abgelehnt, weil man sagt, mir ist Unrecht getan worden, kümmert euch erstmal um mich. Wir haben in Sachsen die Diskussion über ein Buch, was Petra Köpping, meine liebe Kollegin, Integrationsministerin, geschrieben hat. Das Buch trägt den Titel Integriert doch erstmal uns. Und das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns ja auch befinden, dass ich Leute erlebe, die sagen, es ist dann gerecht, wenn mir Recht getan wird. Aber die entscheidende Frage für mich ist aber, wie man daraus eine Verantwortung entwickelt.
Weil mir ist sozusagen spontan ein Ding aufgefallen, was mich seit Jahren bewegt in dieser ost-westdeutschen Geschichte. Und das ich als Österreicher ja nochmal anders betrachte, ja, weil ich ja auch viele Freunde und Bekannte hier in Ostdeutschland habe und weiß, wie sehr die mitunter darunter leiden, dass sie mit ihren Biografien, dass sie ihre Biografien nicht mehr in der Form leben und erleben können, weil sie ja immer gleich unter diesem Nimbus der Ostsentimentalität oder der DDR-Nostalgie oder was immer fallen. Und ich oft mit denen geredet habe und aber eins gelernt habe, dass das Spannende ist, dass es darum überhaupt nicht geht, sondern es schlicht und ergreifend darum geht, dass jemand eine Kindheitserinnerung hat. Jetzt bist du sozusagen auch einer, der in between ist. Du bist 1974 geboren, ja, und hast Teile dieser DDR und dieses Staates erlebt. Du hast aus einer sozusagen protestantischen Familie kommend eher den repressiven Teil dieses Landes kennengelernt. Also mit massiven Ausgrenzungen und massiven Druck. Es hat aber auch viele Leute in diesem Land gegeben, die überhaupt nicht politisch engagiert waren. Die waren halt wahrscheinlich zwangsweise auch in der Partei oder in irgendeinem Verein. Aber sie waren eigentlich nur Leute, die hier gelebt haben. Und ich habe ein paar Kollegen, die auch so in diesem Alter sind, vielleicht manchmal ein bisschen jünger, aber die jetzt zum Beispiel ein großes Problem haben, dass sie ihre Kindheitserinnerungen und die damit verbundenen Sehnsüchte und Ideale nicht mehr erzählen dürfen, weil das immer gleich ausgelegt wird als eine Ostnostalgie. Und ich finde, dass wann immer ich mit denen ihre Jugendgeschichten erzählt habe, die dann ungefähr gleich alt sind wie ich, also ich bin jetzt fast 60, dann habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass sich die Träume und Sehnsüchte nach einem besseren Leben überhaupt nicht unterschieden haben. Und dass die Art und Weise, wie wir mit Mädchen umgegangen sind oder wie wir uns erträumt haben, welche Mädchen wir haben wollen oder all die anderen Träume, wo wir hinfahren wollen oder was wir erleben wollen oder was wir werden wollen und ob das jetzt Kosmonaut geheißen hat oder Astronaut geheißen hat oder wie immer diese Berufsbezeichnung war. Es ist scheißegal. Ja? Es war ein Kindheitstraum. Es war eine Sehnsucht. Und wenn man den Menschen sozusagen diese Form der Identität nimmt und sie nicht, ihnen nicht die Möglichkeit gibt, daran noch teilhaben zu können, und das hat nichts mit der DDR und nichts mit diesem Regime zu tun, ja? Das hat nichts mit dieser Ideologie zu tun, dann finde ich es nach wie vor seltsam, dass die Lohnschere und die Rentenschere in Ostdeutschland niedriger ist als in Westdeutschland. Dass wie er von diesen blühenden Landschaften, von denen Herr Kohl gesprochen hat, zwar wunderbare Straßen und renovierte Häuser und gerade Dresden ist ja nun ein Beispiel von einer toll renovierten Stadt, aber ganz ehrlich, das ist doch nicht die zentrale Frage. Die zentrale Frage ist doch, wie geht es den Menschen dabei? Und wie ist die Arbeitslosigkeit hier in Ostdeutschland? Was ist hier diesbezüglich gemacht worden?
Also ich mag Thomas Prussisch, der nun als Schriftsteller wunderbare Bücher geschrieben hat und sehr bekannt ist ja das Buch Am kürzeren Ende der Sonnenallee. Und dort gibt es einen wunderbaren Satz, der heißt, das war die DDR, hier haben wir gelebt und geliebt. Und dieser eine Satz ist viel wertvoller in der Aufarbeitung, weil die Aufarbeitung der DDR und der Nachwendezeit war immer in Kategorien, die nichts mit den Menschen zu tun hatte. Da ging es um Unrechtsstaat, um Stasi oder sonst etwas. Und trotzdem stelle ich mir immer die Frage, warum jetzt so etwas aufbricht und jahrelang es keine Rolle gespielt hat. Weil es gab wahnsinnig viele Verletzungen. Denn ich habe das in der eigenen Familie erlebt. Mein Vater, der dann in der kirchlichen Einrichtung Menschen ausgebildet hat, dem hat man dann gesagt, ja, Sie haben zwar hier Ihre Studenten ausgebildet, aber Sie haben nicht den passenden Abschluss. Und Sie haben ihn gezwungen, die gleiche Prüfung im gleichen Raum, auf der gleichen Bank abzuhalten, wie seine Studierenden auch. Man hat ihn sozusagen so klein gemacht wie seine Studenten auch. Mein Vater hat nie darüber geredet, weil er erst mal gesagt hat, das spielt ja keine Rolle. Weil die Einteilung, wer Wendegewinner und wer Wendeverlierer war, war ja immer, hast du Arbeit oder hast du keine. Dass aber diese Verletzungen, diese Brüche der Biografien ganz andere Spuren hinterlassen haben, das hat man zu wenig gesehen. Und deshalb halte ich es für unheimlich notwendig, dass wir brauchen nicht den 12. Untersuchungsausschuss oder irgendwelche wissenschaftlichen Aufarbeitungen der Treuhand, sondern es geht vor allem darum, dass die Menschen über ihre Biografie reden. Aber nicht nur Ostdeutsche mit Ostdeutschen, dass man sich gegenseitig erzählt, was das Leben war. Denn ich glaube, es gibt einen Irrglauben, dass wenn man dieselbe Sprache spricht, doch gleich denken muss. Man ist geprägt durch das, was man erfahren hat als Kind, als Heranwachsender. Wir haben am Balaton-Urlaub gemacht und in der Tschechoslowakei, während meine Westfreunde in Madrid oder in Amsterdam zum Ferienaustausch waren. Und das prägt.
Am Schwarzen Meer oder an der Ostsee, also wo auch immer.
Ja, und ich möchte, dass das als wert empfunden wird, dass diese Unterschiedlichkeit, diese unterschiedlichen Erfahrungen etwas Wertvolles sind. Ungerecht ist es dann, wenn es strukturelle Nachteile geht, was Löhne oder Rente betrifft. Das kann nicht sein, dass wir haben in Sachsen zum Beispiel, verdienen wir 700 Euro weniger und arbeiten 14 Tage länger. Dass sich dann die Menschen fragen, ist meine Arbeit, ist das, was ich leiste, das gleiche wert? Das verstehe ich. Ja. Nur, wir haben ja mal eine schöne Studie gehabt, wo es darum ging, was verstehen eigentlich die Sachsen unter Gerechtigkeit? Und ich fand das sehr interessant, dass das Ergebnis nicht war Gleichheit, was ich jetzt unterstellt hätte, dass es eher um Gleichheit ging, sondern sie wollten Leistungsgerechtigkeit. Und dabei meinen sie aber vor allem, ihre Leistung soll anerkannt werden. Und das ist so wie diese alte Frage von Solidarität und Empfinden, was ist Gerechtigkeit? Ich glaube, wir brauchen auch sozusagen einen Aufbruch dahingehend, dass die Leute schon mehr empfinden als nur ein Gerechtigkeitsbegriff, dass es mir gut geht, sondern wir haben Verantwortung und da müssen wir hin, dass wir sozusagen Verantwortung übernehmen und Solidarität eben keine Einbahnstraße ist. Und das kann jeder Betriebsratsvorsitzende erzählen, wie schwierig es auch in Unternehmen ist, Leute zu Betriebsratswahlen zu mobilisieren oder in die Gewerkschaft eintreten zu lassen. Und das ist ein ganz zentrales Element, wo wir in Ostdeutschland auch Nachholbedarf haben.
Na, vor allen Dingen, ich würde auch nicht verstehen, warum es in Ostdeutschland schlechtere Arbeiter geben sollte als wie in Westdeutschland. Oder weniger kluge Köpfe als in Westdeutschland. Und für mich ist es nach wie vor erstaunlich, dass wir in Ostdeutschland sozusagen keine wirklich großen DAX-notierten Konzerne haben, der seine quasi Hauptzentrale nach Ostdeutschland verlegt hat. Einfach nur, um quasi ein Symbol zu setzen, um zu sagen, Freunde, jetzt sind wir wieder zusammen, jetzt kommt wieder das zusammen, was zusammengehört, wie dieser Spruch immer gelautet hat, sondern es ist schon nach wie vor für mich Außenstehender manchmal das Gefühl, wenn man so gewisse Fernsehprojekte auch ansieht, dann siehst du halt immer wieder quasi die Geschichte der DDR, aber du hörst nicht die Biografien dieser Menschen. Und eigentlich hätte ich mir jetzt zu diesem 30-jährigen Jahrestag, der uns ja bevorsteht, auch gewünscht, dass man tatsächlich so etwas, wenn man vorher gemacht hatte, Bad Banks als Serie, dann hätte mich schon auch interessiert, eine Serie, die über die Treuhand geht, weil da brauche ich jetzt nicht zwingend noch einen Untersuchungsausschuss, aber es ist ersichtlich, dass da viele Dinge waren, die merkwürdig waren.
Auf alle Fälle.
Die schräg abgelaufen sind. Und insofern, um zurückzukommen auf die zentrale Frage, glaube ich schon, dass wir zunächst einmal auch gucken müssen, wie kriegen wir diese Identitätsfrage, die ja nichts Spezifisches jetzt nur für Ostdeutschland ist, denn erstaunlicherweise stellt sich diese Frage ja auch bei den Ungarn, sie stellt sich bei den Polen, sie stellt sich bei den Rumänen, bei den Bulgaren, bis sozusagen die gesamte Geschichte runter, erkennen wir, dass sozusagen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Identitätsfrage eine der zentralen Dinge ist, weil etwas weggebrochen ist, weil etwas nicht mehr da ist, was vorher Identität war. Und das muss man zunächst erst einmal, würde ich sagen, nennen wir es heilen, weil das so ein schöner Begriff ist. Und dazu gehört einfach auch, dass du Biografien wahrnimmst. Jetzt nicht im Sinne von, wie toll war die SED und wie toll war das Regime und sonst irgendwie, sondern wie schön war eine Jugend oder eine Kindheit in der DDR. Oder was waren die Träume? Jetzt gibt es in dem, was man gemeinhin jetzt ja zunehmend die Erinnerungskultur nennt. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sozusagen eine transnationale Erinnerungskultur schafft in Europa. Weil wir in Europa ja alle sozusagen dieses Europa eigentlich aus dieser Post-Holocaust-Situation heraus entstanden ist. Das ist ein Punkt, der verknüpft uns bis zu einem bestimmten Punkt in dem Erschrecken, aber auch in unserer Trennung und auch in unserer Wiederzusammenkunft. Ja. Das Erstaunliche ist, dass wir aber sozusagen die Traumata in dieser Zeit oder die Erfahrungen, die wir gemacht haben, über die haben wir, also alles, was nach 1945 ist, bis rauf, bis heute, über die haben wir noch nicht sehr viel geredet und haben noch nicht sehr viel verarbeitet. Und da gibt es für mich so ein spannendes Beispiel, nämlich Amerika mit ihrer historischen Bedeutung. Amerika verbindet zwei Dinge in sich, ja, und auch dort merken wir eine Trennung. Aber was das Starke ist, sie haben eine zwar kurze, aber heftige Geschichte. Das ist der Stolz auf dieses Land und auf die Verfassung und auf das, wie sie das gemacht haben. Aber das Wesentlichere ist, das ist der amerikanische Traum. Und der verbindet sie alle. Über die Grenzen des Südens und über die Grenzen des Nordens. Und dann frage ich mich, wo ist denn der deutsche Traum? Ja? Also ohne ihn wieder sozusagen dort anzuknüpfen, wo wir ihn 1945 gehabt haben, sondern mit all dem, was wir an Qualitäten nach 1945 erfahren haben, ja? Wo ist sozusagen diese Vision und wo ist dieser Traum? Nämlich auch des Zusammenwachsens. Und das fände ich einen spannenden Ansatz. Sozusagen über das, dass wir die Biografien erfahren, als ersten Punkt mal zu sagen, was ist deine Story?
Ja, da ist ja die Frage Identität. Ist das eine Sehnsucht nach Heimat? Haben wir sozusagen dieses Feld auch Gruppen überlassen, die das besetzen? Und warum haben es dann so linke Kräfte oder progressive Kräfte so schwer, auch Identität zu geben?
Also zum einen glaube ich, dass gerade die Linke sehr oft sich mit dem Begriff der Globalisierung der Globalität, der Internationalität auseinandergesetzt hat. Ja. Und die ist natürlich manchmal etwas schwieriger, dass du darin eine Identität findest. Wenn du quasi im kommunalen Zuhause bist, im regionalen Zuhause bist und da tagtäglich mit deiner Scholle beschäftigt bist und noch dazu gegebenenfalls mit einer Scholle, wo deine Zukunftsperspektiven unter Umständen vehement beschnitten werden oder wo das, was du bei den anderen wahrnimmst, dass hier eine progressive Entwicklung stattfindet, bei dir nicht ankommt. Ja, und du merkst, dass es eher mit Abwanderung zu tun hat oder Verödung oder Entleerung. Und das schafft so etwas, was auch eine Sinnentleerung mit sich bringt. Und dort ist natürlich klar, dass du es dann mit diesen ganz alten Kamellen wieder besetzt, eben mit dem Begriff des Nationalen. Ja. Und das finde ich, das haben wir schon verabsäumt, den Menschen sozusagen, also dort wieder hinzugehen, wo es weh tut, ja, wie der Sigmar Gabriel mal gesagt hat. Und dort zu gucken, was machst du dort tatsächlich vor Ort und wie schaffst du Möglichkeiten und welche Techniken wendest du an, damit Menschen auch in solchen Bereichen eine Entwicklung haben oder eine Perspektive bekommen oder so etwas wie das Gefühl, dass man sie unterstützt und dass man sie wahrnimmt und dass man mit ihnen solidarisch ist. Weil die Solidarität kann dann nicht sozusagen an den Grenzen der Urbanität enden, sondern sie muss darüber hinausgehen. Ja, und das finde ich schon auch sehr, sehr wichtig. Und das hat die Linke vielleicht in manchen Bereichen verabsäumt, aber ich glaube, dem steht ja nichts im Weg, dass man das wieder in Angriff nimmt und sich Gedanken darüber macht, wie man genau diese quasi Diskrepanzen wieder schafft und wieder her wird. Ja, und versucht hier, gerade in Zeiten wie diesen, wo ja große Fragen anstehen, Möglichkeiten zu finden oder zu suchen oder auch darüber zu reden, wie wir das machen können. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Lösung nicht darin liegt, dass wir uns zurückziehen und in unsere Dörfer und hier nationale Zonen und sozusagen wieder diese ganze alte Kiste aufmachen. Das wird uns nicht einen Meter weiterbringen. Es wird uns weder glücklicher machen, es wird uns nicht reicher machen, es wird uns auch keinen größeren Sinn geben, es wird keine Entwicklung stattfinden. Wir kommen nur wieder in einen Teufelskreis, der so erstaunlich ist, der ja immer nur durch ein Gefühl genährt ist, durch den Hass. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich mein ganzes Leben lang oder einen Großteil meines Lebens nur mit Hass herumlaufe und sozusagen dieses Versprechen, was die geben, dass es ja immer jemanden geben wird, dem du in die Fresse schlagen kannst, ja, dass, wenn es denn nicht sozusagen die Ausländer sind, dann sind es dann vielleicht irgendwann mal wieder eine andere Gruppierung. Es wird immer eine Gruppierung geben und dafür werden diese rechten Kräfte ja auch sorgen, bei denen du die Möglichkeit hast, alle Schuld abzuladen und zu sagen, euch geben wir jetzt eins auf die Mütze, weil ihr seid's, warum wir nicht glücklich sind. Und das, finde ich, ist einfach die völlig, völlig falsche Antwort und die wird einfach nicht funktionieren. Das läuft einfach nicht. Und wir haben gesehen, wie weit es gekommen ist. Das braucht man nicht nochmal. Ich glaube eher, dass wir uns wirklich mit diesen biografischen Daten auseinandersetzen müssen. Und es gibt dazu ja spannende Projekte auch in Europa. Es gibt in Frankreich zum Beispiel den Piero Savallon, der vom Parlament der Namenlosen und der Unsichtbaren spricht. Derer Menschen, die zum Teil nicht mehr wählen gehen oder eben dann auch aus Protest was anderes wählen, weil sie keine Resonanz mehr haben. Ja. Es gibt französische Soziologen und Philosophen, die darüber reden, warum in unseren Parlamenten nicht mehr die Menschen vertreten sind, die wir eigentlich vorgeben zu vertreten. Ja. Also die in der Polis eigentlich vorhanden sein müssen. Warum sitzen da plötzlich nur noch Akademiker oder Leute, die sozusagen aus einer bestimmten Schicht kommen und nicht mehr die Arbeiter, die Ärzte, die Bauern, die Lehrer, die was auch immer, ja, und deren Vertretungen. Und das fände ich schon nicht unspannend, darüber mal nachzudenken, wie wir sozusagen wieder eine gesündere Durchflutung der Polis zusammenbringen und damit also auch wieder einen anderen Geist in dieser Polis. Das ist ein Ansatz, der mich interessieren würde. Und der zweite ist natürlich, es gibt zwei Zahlen, die mich total faszinieren. Ja? Es gibt, und beide sind die gleiche. Also das ist die 9. Es gibt sozusagen, die kleinen 9 sind die letzten 9 Tage im Monat. Die letzten 9 Tage im Monat erinnern mich sehr an meine Jugend- und Kinderzeit, weil es waren die letzten 9 Tage im Monat, die eng wurden. Und es gibt zunehmend Familien, die in diesen 9 Tagen tatsächlich ein Problem haben, weil sie sagen, oh, die Miete ist mittlerweile nicht mehr nur, so wie es damals noch der Schlüssel war, 20% meines Gehalts, sondern sie ist mittlerweile 45-47% meines Gehalts, also in bestimmten Gegenden. Ja. Wir müssen schon Doppeltverdiener sein, damit wir irgendwie zur Rande kommen. Wenn du jetzt am Land lebst, brauchst du zwei Fahrzeuge, dass du mobil bleibst. Also du, da wird es eng bei vielen Familien, die wir ehemals sogar noch den Mittelstand genannt haben. Ja? Das sind die 9 Tage, die letzten 9 Tage des Monats. Das ist die eine 9. Und die zweite 9, die hängt aber in einem unmittelbaren Zusammenhang, weil die ist ausschlaggebend. Das sind die 9 Jahre, die wir vor uns haben, um sozusagen irreversible Schäden aufgrund des Klimawandels abzuwenden, damit dieses System nicht kollabiert. Ja? Und dazu bedarf es, wie die ETH Zürich, die ja nicht unbedingt zwingend einer der, sagen wir mal, linksprogressiven Kräfte in Europa ist, sondern eine sehr solide, ich würde fast sagen eher konservative, aber sehr solide und sehr progressive, offene und tolle Universität. Wenn die davon sprechen, dass wir nichts Geringeres bräuchten als wie eine ökologische Revolution, dann ist das wirklich ernst gemeint. Und zwischen diesen beiden Begriffen, Zeitbegriffen, liegt etwas sehr Spannendes. Ja? Es liegt nämlich die Frage, wie schaffen wir erstens diese 9 Tage, und die werden immer mehr, wieder zu gerechten 9 Tagen zu machen, also diesen Umverteilungsprozess anders zu gestalten. Wie schaffen wir es aber gleichzeitig, die nächsten 9 Jahre zu gestalten? Jetzt ist das für einen Politiker, ich sage jetzt mal, noch mal spannender zum Nachdenken, weil er entbindet die Politik aus einem Zyklus der Legislaturperiode. Er muss nicht mehr oder kann und darf gar nicht mehr in 4 oder 5 Jahre denken, sondern er muss jetzt tatsächlich anfangen, über einen größeren Zeitraum denken. Das heißt, wir haben andere Möglichkeiten, kreativ damit umzugehen. Und beide haben in der Veränderung, was die Welt bedeutet, ganz massiv miteinander zu tun.
Ich nehme den Ball mal auf, weil die große Herausforderung, vor der wir doch stehen, ist, dass wir diese entscheidenden Frage, was passiert in den letzten 9 Tagen in einer Familie, was passiert in den 9 Jahren, die vor uns liegen, jetzt nicht alleine nur mit dem moralischen Zeigefinger argumentieren dürfen, weil wir sofort den Reflex haben der Leugnung oder der Relativierung. Und keine ernstzunehmende Auseinandersetzung, was tatsächlich passieren muss. Also ich erlebe uns gerade in einer sehr hysterischen Zeit, die zu wenig nach vorne drängt, um zu sagen, lasst uns mal beherzt das Problem angehen. Ich habe jetzt für mich vor allem einen Satz mir selber ins Stammbuch geschrieben, der da heißt, wir müssen klüger produzieren und klüger konsumieren. Weil das auch eine Haltungsfrage ist. Eine Haltungsfrage, wie wir zum Beispiel wirtschaften und unter welchen Bedingungen wir das tun. Wie wir dort zum Beispiel Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Innovation zusammenbringen. Wobei ich nicht glaube, dass wir allein nur eine technische Lösung bekommen werden, um unsere Probleme zu lösen. Aber es ist ein Teil davon. Und auf der anderen Seite hat es mit unserem eigenen Verhalten zu tun und da auch an die Verantwortung zu appellieren, wie wir konsumieren und dementsprechend dort Leute mitnehmen in diesem Prozess, weil wir müssen füreinander Verantwortung übernehmen. Also weg mit diesem egoistischen Denken, es geht nur um mich, sondern es geht um das große Ganze. Und um wieder den Punkt zu dem Einzelnen zu finden, ja, wir müssen Formen finden, dass Einzelne ihre Biografie erzählen können. Man hatte damals in Südafrika eine Wahrheitskommission eingerichtet. Und die Idee der Wahrheitskommission war, dass man vor Ort Leute zusammengebracht hat, um zu reden. Und das wünsche ich mir hier auch. Ein ehrliches Interesse, was die Biografien Einzelner sind. Um dann auch daraus eine neue Kraft zu entwickeln füreinander. Nicht mehr in diesem Ost-West, sondern füreinander Verantwortung zu übernehmen. Ich wünsche mir zum Beispiel, statt der Börse vor um acht, die 5 Minuten, lasst die Börse, die kann zu einem anderen Zeitpunkt gesendet werden. Diese 5 Minuten geben wir jetzt in Zukunft Menschen die Chance, ihre Biografie zu erzählen. Das wäre doch mal was Spannendes.
Also ich glaube auch, dass das, also sagen wir mal, ich würde wahrscheinlich die Biografie von jemandem, der in Sachsen oder in Thüringen oder Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern lebt. Wahrscheinlich würden mich diese 5 Minuten tatsächlich mehr interessieren als der Börsenbericht. Zumal ich glaube, dass das ohne diese auch nur ein Teil einer permanenten Hochfrequenzgeschichte ist und der sich nicht wesentlich verändert. Das andere würde sich verändern, weil ich die Möglichkeit bekäme, Menschen anders kennenzulernen. Das ist der eine Punkt. Der andere, mich würde aber schon nochmal interessieren, zurückzukommen an diesen Punkt, wo du sagst, vernünftig produzieren und vernünftig konsumieren. Ja? Weil ich glaube, dass das schon auch eine zentrale Frage der Umverteilung sein wird. Du kannst das, was hier am Prozess vor uns liegt, nicht quasi wieder unter Anführungszeichen, wie wir das mit der Finanzkrise und wie wir das aber auch mit vielen anderen, wie mit dem Dieselskandal gemacht haben, sozialisieren, indem du das dann halt wieder auf die einfachen Leute abwälzt und sagst, kommt ihr mal mit eurem Diesel jetzt zurecht, ja. Weil da ist schon erstaunlich, dass man hier tagtäglich durch Deutschland den Ruf hört, dass die Industrie sich benachteiligt fühlt von dieser Bundesregierung und dass die innovationsabwürgend ist und. Da muss man dann schon auch mal sagen, Freunde, das Innovationsabwürgende habt ihr euch selber auch zuzuschreiben. Denn wenn ich mir nur ansehe, was in den letzten Dreivierteljahr an Autos auf den Markt gekommen ist, ja, und wir diskutieren die Klimageschichte nicht erst seit gestern, sondern wir diskutieren sie im Grunde genommen seit den 80er Jahren, weil da kam der erste Bericht vom Club of Rome raus und der hat alles, was da drin steht, ist das, was wir heute erleben. Ja. Und wenn ich mir nur ansehe, was die im letzten halben Jahr auf den Markt gebracht haben, dann sind das alles Auto der Oberluxusklasse mit zum Teil 3, 4 und oft mehr 100 PS. Ja. Und ich frage mich, wo ist denn nun tatsächlich das 3-Liter-Auto, das wir jetzt bräuchten? Wo ist das Wasserstoffauto, was ihr verschlafen habt? Warum steigen wir auf eine Technologie um, die jetzt auf die Elektromobilität geht und das quasi wie eine Zwischenfunktion mir erscheint, wo ich aber weiß, dass dafür wahrscheinlich jeder irgendwo auf der Welt, in Chile oder sonst irgendwo, irgendwelche Bauern weggesiedelt werden und wir auch wissen, dass das, was wir an Rohstoffen bräuchten, um diese Batterien zu bauen, wahrscheinlich nicht genug haben auf dieser Welt, um alle flächendeckend damit zu dingen. Also wo wäre dann der Ansatz und wer zahlt dafür? Und da finde ich, kommt natürlich eine entscheidende Frage, die für die Sozialdemokratie meiner Meinung nach schon wichtig ist. Wie gestalten wir gegenüber einer Ökonomie, die im Wesentlichen global strukturiert ist und damit fliegen kann, ja, und das ja auch tut, gegenüber einem Verbund, den wir gemeinhin den Staat nennen. Wenn der Staat sich sozusagen immer nur auf der lokalen Scholle bewegen kann, dann ist er in einem gewissen Sinne im Nachteil gegenüber denjenigen, die fliegen können. Wie gestaltet die Sozialdemokratie Staat als ein Lenkungsinstrument für etwas, was uns derzeit tatsächlich den Arsch wegbrennt?
Ich habe jetzt 30 Jahre lang real existierenden Kapitalismus erlebt. Und vorher gab es in der DDR die 40 Jahre real existierenden Sozialismus. Und die Frage ist, ob man nicht einfach mal ein paar Grundsatzfragen neu stellt. Nicht nur, wie wir in Zukunft wirtschaften wollen, sondern inwieweit es immer nur um die Rendite geht, um nur den Gewinn. Oder ob wir nicht auch eine soziale Verantwortung durch Wirtschaften haben. Jetzt bin ich kein Fantast. Natürlich gehört es auch mit zum Anreiz von Unternehmern, Gewinne zu erzielen. Aber nicht alles in unserem Leben muss den Zwängen von Ökonomie unterlegt sein. Und da kommt der Staat, da kommt dem Staat eine ganz wesentliche Aufgabe zu. Wir haben uns ja klein gemacht, wir haben uns ja zurückdrängen lassen in der Defensive. Aber wenn es jemand gibt, der die Spielregeln definiert, dann muss es doch eine Gesellschaft mit ihrem Staat sein. Und deshalb brauchen wir eine starke Sozialdemokratie, die genau in diesen Zeiten dieser rasanten Veränderungen wieder die Spielregeln mitbestimmt und eben auch klar macht, dass auch Wirtschaft sich sozusagen einem Zweck unterzuordnen, einer dienenden Funktion. Und es wird auch Zeit, dass wir diesen Kapitalismus wieder kritisieren und bändigen. Und das heißt nicht, die neue Weltrevolution auszurufen, sondern auch an der Verantwortung derjenigen zu appellieren und anzupacken, die selber auch in der Verantwortung in der Wirtschaft stehen. Wir brauchen auch eine soziale Ökonomie. Ich glaube, wir müssen auch Menschen befähigen, viel stärker selber auch als soziale Unternehmer tätig zu sein, auch im eigenen, im gemeinschaftlichen, im Umfeld. Also von daher,
Wir dürfen gar nicht mehr akzeptieren, dass die Spielregeln nur von der Wirtschaft bestimmt werden. Das Primat der Politik muss wieder in den Vordergrund gestellt werden.
Aber dann lass uns doch nochmal auf diesen Begriff von Walter Jens zurückkommen, weil das fand ich schon irgendwie spannend, dieses Wagen und diese Entschlossenheit, eine gewaltige Veränderung zu wagen. Denn ich glaube, um nichts anderes geht es im Grunde genommen. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen das Kernthema der Sozialdemokratie in Europa sein könnte. Eben diesen Mut zu einer Entschlossenheit einer gewaltigen Veränderung. Und um nichts Wenigeres geht es ja hier. Ja? Wenn wir von einer ökosozialen CO2-Steuer sprechen, was spricht denn sozusagen, und da sage ich jetzt mal sehr laienhaft, eben in einem großen und einem gewaltigen Schub, was spricht denn dagegen, diejenigen massiv zu besteuern, die CO2 benutzen und brauchen und ausstoßen, und diejenigen sozusagen komplett steuerfrei zu geben oder auch zu belohnen, wenn sie an etwas arbeiten, was CO2 sozusagen entweder sogar aufsaugt oder kein CO2 verwendet oder Techniken finden, wie man CO2 verhindert. Da würdest du sozusagen schlagartig ein Lenkungsinstrument in die Hand bekommen und auch eine Investitionstätigkeit in Bereiche, wovor man sich ja jetzt immer noch drückt. Und das muss man ja auch dazu sagen, dass wir hier ein permanentes Gejammer haben in einer Zeit, wo wir noch nie seit Menschengedenken, also seit wir in diesem Zeitraum des Kapitalismus sind, also im Grunde genommen seit dem Bereich der Anfänge der industriellen Revolution, gab es noch nie auf der Welt so derartig viel Geld. Ja? Und warum kann man dieses Geld nicht tatsächlich dorthin lenken, dass man große Veränderungen wagt und auch wieder dort investiert? Dann gebe ich dir vollkommen recht, da habe ich nichts dagegen, dass der Unternehmer verdient und dass er auch steuerfrei gesetzt wird. Aber dasselbe würde ich mir wünschen für Bürger. Dass wir Systeme finden, wo Bürger bereit sind, quasi auf etwas zu verzichten oder unter Umständen sich einschränken oder ihr Leben umstellen und andere Mobilitätsmöglichkeiten finden oder auch Investitionen begehen, ob das jetzt im Dämmungsbereich im Haus sind oder bei der Heizung oder beim Dach. Aber dass man diese Bürger dann genauso steuerfrei setzt. Und wenn wir sozusagen diese anderen Bereiche, die ja dann noch dazukommen, die also die Begleitmusik sind, wie zum Beispiel Wohnen, ja, warum geben wir nach wie vor einen Großteil der Wohnbauförderungen an große Wohnbaugesellschaften und geben sie nicht, wie wir das schon mal gemacht haben, an Genossenschaften? Warum wäre nicht die Genossenschaft im europäischen Sinne eins der Instrumente, wo Menschen sich im solidarischen Sinne treffen und sagen, wir 10 Leute gründen eine kleine Genossenschaft, um ein Haus zu bauen. Und wenn die zu mir kommen und sagen, ich hätte gerne eine Wohnbauförderung, dann sage ich herzensgern. Ja?
Wir sehen, es ist fast möglich. Wir brauchen eine starke Sozialdemokratie, die genau diese Sachen beherzt angeht. Eine neue sozial-ökologische Reform. Und zwar eine, die nicht im Kleinen denkt, sondern die in der globalen Verantwortung ist und die Leute dabei mitnimmt. Ich mag den Begriff Verzicht nicht, weil manchmal kann auch ein Verzicht ein Gewinn sein. Meine Kinder brauchen zum Beispiel kein eigenes Auto, sondern sie haben auf einmal ein Mobilitätsverhalten, was gar nicht wichtig ist, während jemand anderes es als großen Verlust empfinden würde, kein Auto zu haben. Unsere Ansprüche verändern sich und deshalb ist es doch auch eine Möglichkeit, wenn wir anders wirtschaften, wenn wir unser Zusammenleben anders organisieren und wenn wir Verantwortung übernehmen. Genossenschaftsmodelle ist Verantwortungsübernahme, das ist eine gelebte Form von Solidarität, das sind neue Chancen, die wir ja auch haben, die sollten wir auch wirklich beherzt angehen. Da könnte auch lange weiter diskutieren. Das sind so alles Themen, die wir mitnehmen müssen zum weiter Nachdenken, denn es lohnt sich wirklich. Ja, und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich frage euch, was würdet ihr uns noch mitgeben? Wir sind gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir auf podcast@spd-sachsen.de. Welche Themen fehlen euch? Über welche Themen sollten wir einfach auch nachdenken? Was würdet ihr weiterdenken zu dem, was ihr gerade gehört habt? Macht's gut.